dass sie sich ihr Leben lang um eine Liebe bemüht hat, die aber nie bedingungslos war. Also die Liebe, ne, zu der Mutter war nicht bedingungslos und heute war sie halt auch immer wieder und wieder in Beziehungen, die dann auch nicht bedingungslos waren. Oder im Job, ne, sie hat immer das Gefühl, sie leistet nicht genug, sie macht nicht genug, es muss noch mehr sein, noch mehr sein, noch mehr sein. Und das hat sie in diesen Teufelskreis gebracht.
Leben ohne Angst. Der Podcast über den alltäglichen Umgang mit Ängsten. Mit Martina Effmann.
Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist Martina Effmann aus Düsseldorf. Ich freue mich, dass du da bist. Es geht heute um ein Thema, eigentlich ein Folgethema. Wir haben gesprochen im letzten Podcast, nämlich über Narzissmus. Und zwar haben wir geschafft, über Liebe, über den Alltag und über Narzissmus im Job zu sprechen und wie du da dein Leben wieder zurückgewinnen kannst, wie du dich davon befreien kannst, wie du es erkennen kannst, genau. Und ich hatte darüber gesprochen, dass wir natürlich auch ein ganz wichtiges drittes Thema besprechen wollen, aber dann war die Zeit einfach abgelaufen und deshalb gibt es diesen Bonus oder diese Folge heute. Und da geht es nämlich um narzisstische Beziehungen in der Familie. Weil nämlich Narzissmus, das fängt ja nicht nur immer erst im Erwachsenenalter an, sondern also ganz viele Menschen erleben Narzissmus schon als Kind in der Familie. Hört sich dramatisch an, ist es auch, ja. Weil sie sind halt, also Kinder, wenn ich eine narzisstische Mutter habe oder einen narzisstischen Vater, dann wachse ich in einer narzisstischen Familienstruktur auf, ja, mit Eltern, die halt entweder selbstverliebt sind oder dominant oder manipulativ oder emotional nicht erreichbar waren. Genau, und diese Prägungen in der Kindheit aus diesen Strukturen, die belasten einen halt weiter unbewusst, ne, und die beeinflussen dann heute meine Beziehungen und mein Selbstwertgefühl und auch das, wie ich mich heute entscheiden kann. Ja, genau, und darüber wollen wir jetzt heute sprechen, ne, weil halt wir denken bei Narzissten, und das ist fälschlich, ja, wir denken dabei häufig an Männer, ne? Aber ich muss jetzt hier auch mal eine Lanze für die Männer brechen. Es gibt auch weiblichen Narzissmus und der zeigt sich häufig auf eine andere Weise, nämlich viel subtiler, emotional auch manipulativer, aber dadurch ja nicht weniger schlimm oder weniger toxisch oder weniger zerstörend. Und häufig halt auch wird weiblicher Narzissmus über die Kinder auch ausgetragen. Das muss man an der Stelle, vielleicht ist es nicht richtig formuliert, aber so lasse ich es jetzt mal stehen. Genau. Und deshalb ist heute die Folge, da geht es drum um genau diese Strukturen. Und auch, wir arbeiten wieder mit Fallbeispielen. Ich erzähle euch Fallbeispiele, auch einfach auch so, um sich wiederzuerkennen. Also ich mache diese Reihe ganz alleine mit euch. Ihr kennt es, ich arbeite ja sonst ganz gerne auch mit Patienten, mit Klienten, aber tatsächlich in diesem Thema, bei diesem Thema. Und ich habe wirklich viele Klienten, die narzisstische Chefs haben, narzisstische Eltern haben, narzisstische Mütter haben. Aber bei diesem Thema finde ich einfach niemanden, der mit mir hier sprechen wollte. Also wenn du, das ist wirklich interessant, ja, das, ja, es ist einfach so. Also ich würde es gerne erklären, warum und wieso, aber ist vielleicht auch an dieser Stelle zu weit geführt. Bisher habe ich niemanden gefunden, der sich mit mir in einem Podcast über dieses Thema offen und frei unterhalten will. Und deshalb erzähle ich hier aus meiner Praxis, aber damit es nicht so ganz trocken ist, weil was Narzissmus ist und das könnt ihr alles googeln und so, mache ich es mit Fallbeispielen, weil es euch das einfach näher bringt. Genau. Und man vielleicht auch ein bisschen besser zuhören kann, wenn ich die ganze Zeit hier alleine sabbel. Ja, narzisstische Mütter und die Auswirkungen auf die Kinder, ja. Okay, also narzisstische Mütter fangen wir jetzt einfach mal an. Na, Narzissmus erklären und so. Also entweder hört ihr euch die letzte Folge nochmal an oder ihr wisst auch schon, was Narzissmus ist. Ich fange da jetzt einfach nicht nochmal mit an, sondern steigt direkt ein. Wir fangen sofort mit dem Fallbeispiel an. Genau. Ja, narzisstische Mütter prägen ihre Kinder halt oft auf eine Art und Weise, die ganz langfristig emotionale Folgen hat. Ne? Die Erziehung ist halt häufig geprägt von Kontrolle, von Manipulation und auch von einem Mangel an echter emotionaler Zuwendung. Also man kann ganz grob zwischen verdecktem und offenen narzisstischen Müttern unterscheiden? Ich muss doch so ein bisschen vor dem Fallbeispiel noch ein bisschen erklären. Deshalb, sorry, gönnt mir die drei Sätze. Ich fasse mich auch kurz, aber man muss das unterscheiden, ne? Weil die offene narzisstische Mutter ist halt schneller zu entschlüsseln, ja, weil die ist so dominant, die ist kontrollierend, die ist abwertend, ne? Und dadurch auch irgendwie schneller zu erkennen, auch für den Betroffenen, für das Kind, ne? Hingegen die verdeckt narzisstische Mutter, ich sage jetzt der Mutter, aber es kann natürlich auch der Vater sein, ja, die gibt sich nach außen ganz äußerst bescheiden und aufopfernd, aber sie manipuliert halt enorm, und zwar durch Schuldgefühle und durch emotionale Erpressung. Puh, es ist schon nochmal wichtig, diese beiden nochmal eben nebeneinander gestellt zu haben, weil wir bei Narzissmus ja häufig eher ja diesen offenen Typ erkennen und auch kennen, ne? Oder ja, schneller erkennen. Ja, und in meiner Praxis geht es ganz häufig darum, ne, sich aus diesen Mustern, also diese Muster erstmal zu erkennen und sich dann aus den Mustern zu lösen und halt nach Strategien zu suchen, die halt helfen, den eigenen Selbstwert zu stärken und sich emotional halt abzugrenzen. Genau. So, jetzt kommen wir zu den Fallbeispielen, die es dir hoffentlich ja einfacher machen, da auch nochmal reinzutauchen. Ja, Beispiel Nummer 1, die Perfektionistin. Das ist nämlich die Liebe unter Bedingungen. Ja, Julia, die war zu dem Zeitpunkt 35, als sie bei mir war. Und die hatte eine Mutter, die nach außen hin halt als die wirklich perfekte und engagierte Frau galt. Ja. Die war beliebt in der Nachbarschaft, die war erfolgreich im Job und die war überall geschätzt. Ja. Die war in den Kindergarten schon Elternsprecherin, heißt es da so in der Kita. Ihr wisst, was ich meine, ne? Aber so hinter dieser äußerlichen Fassade war die Liebe zu Julia halt stets irgendwie an Bedingungen geknüpft. Nicht offensichtlich, ne? Also Lob und Anerkennung gab es praktisch nur, wenn Julia Bestleistungen brachte. Und das war völlig egal, in welchem Zusammenhang, also ob in der Schule oder im Sport oder auch im sozialen Verhalten. Ne? Also die Julia musste sich wirklich aufopfern. Ne? Die musste richtig was leisten, die musste richtig was tun, die musste immer, ja, auch im sozialen Verhalten immer die Gute, die Liebe, ne? Sie durfte eigentlich nicht bei sich sein, sondern immer für die anderen. Ne? Das war der eine Punkt, also Lob und Anerkennung. Und wenn Julia doch mal Fehler oder Schwächen hatte, was ja jeder Mensch hat, ja, und jedes Kind natürlich auch hat, ja, was mal schwach ist oder was nicht kann oder nicht versteht oder, ne, dann wurde da immer mit Kälte, mit Schweigen oder mit subtilen Abwertungen bestraft. Also subtile Abwertung kann sein sowas wie, also so wirst du es nie zu was bringen, ja. Aber Schweigen ist halt auch eine wirklich fiese Bestrafung, ja. Ja, und der dritte Punkt war, dass emotionale Nähe halt sehr selten war. Und stattdessen wurde Julia sozusagen instrumentalisiert, ja, um das ja perfekte Familienbild aufrechtzuerhalten. Also Klavier spielen, Tennis spielen, also ja, ne, nach außen wurde gezeigt, also was Julia alles kann. Aber natürlich auch, damit die Mutter sich selbst erhöhen konnte, weil sie hatte ja das tolle Kind, sie hat das ja dem Kind ermöglicht. Ne? Also nicht des Kindes willen wurde geguckt, woran interessiert sich das Kind, möchte es gerne ein Instrument spielen, hat es da Spaß und Freude dran, sondern Julia musste das, ja, musste das, um dieses perfekte Familienbild nach außen zu zeigen, damit die Mutter stolz sein konnte. Also ganz subtil, ne? Ja, als Erwachsene hatte Julia halt Schwierigkeiten, sich selbst anzunehmen. Sie hatte eigentlich das Gefühl, nie gut genug zu sein. Sie musste immer mehr leisten, also sie neigte extrem zum Perfektionismus und hatte auch große Angst vor Kritik. Also sie hat sich wirklich aufgeopfert im Job. Sie kam praktisch mit einem angehenden Burnout zu mir, ja. Und erst in dieser Therapie hat sie erkannt praktisch, dass sie sich ihr Leben lang um eine Liebe bemüht hat, die aber nie bedingungslos war. Also die Liebe, ne, zu der Mutter war nicht bedingungslos und heute war sie halt auch immer wieder und wieder in Beziehungen, die dann auch nicht bedingungslos waren oder im Job. Ne, sie hat immer dieses Gefühl, sie leistet nicht genug, sie macht nicht genug. Es muss noch mehr sein, noch mehr sein, noch mehr sein. Und das hat sie in diesen Teufelskreis gebracht. Genau. Ja, und ich habe davon einige in der Praxis und ich hätte so gerne eine dazu interviewt, aber ich kann es verstehen. Also alle, die ihr das jetzt hört und sagt, ach ja, Martina, ich habe mich ja nicht getraut, würde ich nicht sagen. Ich wollte es nicht machen, das ist ja auch völlig in Ordnung und total nachzuvollziehen. Aber ich hoffe, ich habe euer Thema so ein bisschen hier rübergebracht. Genau. Fallbeispiel Nummer 2. Die Dramakönigin. Emotionale Vereinnahmung. So habe ich das genannt. Die Drama Queen. Und wie gesagt, sorry, dass es jetzt hier immer die Mütter sind. Es macht es einfacher, so zu sprechen. Ich müsste natürlich auch immer sagen, Mütter, Väter. Aber tatsächlich ist es ja in Anführungszeichen und Hochkomma immer noch so, dass eher die Mütter die Kinder erziehen und deshalb auch immer eher noch die Mütter diejenigen sind. Diese, welche, solche, ne? Aber es können natürlich auch genau umgekehrt sein. Aber der einfacheren Sprache wegen gesteht mir das zu, hier nur von den Müttern zu sprechen. Das war der Max 42. Genau, und der Max war bei mir auch ein erfolgreicher Typ, wo sich dann halt im Rahmen, im Laufe der Zeit erst herauskristallisierte, worum es tatsächlich ging, ja. Weil die meisten, die zu mir kommen, kommen ja nicht und sagen, ach, ich habe irgendwie eine narzisstische Mutter, sondern die kommen halt, weil sie ein anderes Thema haben, ne? Häufig, gerade bei Männern, eher somatischer Natur, also psychosomatischer Natur, ne? Panikattacken, Reizdarm, Bauchschmerzen. Also der Max kam auch mit irgendwie sowas zu mir und der wuchs halt mit einer Mutter auf, die sich selbst immer als Opfer darstellte und ihre Kinder sozusagen für ihre eigenen emotionalen Bedürfnisse nutzte. Wie hat sie das gemacht? Also sie machte zum Beispiel den armen Max ganz früh, nämlich schon für ihr Glück verantwortlich. Da kommen dann solche Sätze wie, also wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mich nicht so enttäuschen. Also, wenn du wirklich lieb bist, dann bist du auch lieb zur Mama, ne? Dann nimmst du Rücksicht, ja. Du bist so ein anstrengendes Kind. Also dieses, die Mutter halt, die ja alles machen musste, ja, um sich aufzuopfern, ja, damit das Kind so sein konnte, wie es ist. Und als Kind hat sie eigentlich nur enttäuscht. Ja? Das Kind, was immer zu viel war, zu anstrengend, ja, keine Rücksicht genommen hat. Ne? Ja, also wenn du mich wirklich lieben würdest, dann würdest du mich nicht so enttäuschen. Dann wärst du einfach ein lieberes Kind, ein netteres Kind, ja? Ein Kind, was doch noch mehr macht und ja, und so weiter. Ne? Das zweite Thema ist, also Konflikte oder Meinungsverschiedenheiten, die ja so ganz normal sind zwischen Eltern und Kindern, ne? Zwischen Heranwachsenden oder auch Vorpubertierenden schon, ne? Da kann die Mutter nicht mit umgehen, ne? Die werden dann mit so Schuldzuweisungen und eigentlich mit emotionaler Erpressung beantwortet. Sowas wie, na, nach allem, was ich für dich getan habe, ne, kommst du jetzt damit um die Ecke. Das ist was ganz Typisches, ne? Ich mach alles und tu alles und hab doch dies und das und jenes und dann das. Und der dritte Punkt ist, um es nachzuvollziehen, Max wurde halt nicht als eigenständige Person gesehen, sondern im Prinzip als Erweiterung ihrer selbst. Also seine eigenen Bedürfnisse, was er gerne machen wollte, was er gerne, spielte einfach keine Rolle. Und Kinder wollen halt vielleicht mal toben, schreien, spielen, Krach machen, ne? Spielte keine Rolle. Alle Rücksicht musste auf die Mutter genommen werden. Ja, was was passiert? Also heute, ne, Max ist halt auch gekommen, der mit psychosomatischen Beschwerden, aber natürlich auch mit Problemen im Job. Der hatte halt wirklich Schwierigkeiten, Grenzen zu setzen, ja. Grenzen zu setzen insofern, dass er sich in Beziehungen halt ganz schnell für die Emotionen von den anderen verantwortlich fühlte, ja. Und dass er immer wieder so an Partnerschaften geriet, von Frauen, die ihn dann wiederum manipulierten. Also erst als er dann begonnen hat, die Mechanismen aus seiner eigenen Kindheit zu durchschauen, da hat er gelernt, sich abzugrenzen. Er hat gelernt, seine eigenen Bedürfnisse ernst zu nehmen. Er hat gelernt, Stopp und Nein zu sagen, ja, und sich so auch dieser Manipulation zu entziehen, ne? Ja, also narzisstische Mütter hinterlassen häufig ganz tiefe Spuren in der Psyche ihrer Kinder, ne? Also die Muster, die sie in der Kindheit lernen, sei es Perfektionismus, emotionale Abhängigkeit oder so ein geringes Selbstwertgefühl, das wirkt sich oft wirklich bis ins tiefe Erwachsenenalter aus, ne? Und der erste Schritt praktisch zur Heilung ist es, diese Dynamiken erstmal zu erkennen und zu verstehen und auch zu verstehen, dass die halt nichts mit persönlichem Versagen zu tun haben, sondern mit einer dysfunktionalen Eltern-Kind-Beziehung, ja. Also zu verstehen, das, was ich heute habe, hat nichts mit mir persönlich zu tun, sondern das kommt wirklich aus dieser ja dysfunktionalen, dieser krankhaften, dieser narzisstischen Eltern-Kind-Beziehung. Das schleppe ich halt heute mit, sozusagen mit in meinen Job und agiere das da aus oder mit in eigene Beziehungsstrukturen, wo ich wieder in so einer Opferrolle vielleicht bin. Es ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, diese Schritte zu gehen. Und vielfach führt es im Moment häufig erstmal über psychosomatische Erkrankungen, ja, bis man sich doch mal traut, dahin zu schauen. Ja, jetzt haben aber ja manche Geschwister haben Geschwister. Also was ich sagen wollte ist, man ist ja, also wie kommt es denn, dass es Familien gibt, also wo es mehrere Geschwister gibt, ja? Die haben alle eine Mutter, weil das höre ich halt auch ganz oft, ne? Die sagen, ja, also komisch, aber ich habe eine narzisstische Mutter, aber meine Schwester findet die völlig normal. Ja, also komisch, kann doch nicht sein. Oder Mütter, die sagen, es gibt ja auch Mütter, die irgendwann kommen und sagen, ich glaube, ich habe da narzisstische Züge, ja. Aber wie kann das sein, dass das eine Kind drunter leidet und das andere Kind beispielsweise nicht? Ne? Das gibt's doch nicht. Ist doch eine Familie. Oder das, wir haben es ja auch an anderen Stellen, ne, solche Beziehungsstrukturen können ja auch dazu führen, dass ein Kind in der Familie zum Beispiel eine Essstörung entwickelt. Ihr wisst, das ist eines meiner großen Themen. Eine Essstörung entwickelt und das andere Kind halt nicht. Dann könnte man auch sagen, es kann ja nicht an der Familie liegen. Es ist doch die gleiche Familie. Wieso hat das eine eine Essstörung, das andere nicht? Da würde ich gern mal hingucken. Also, ich habe da Anna, die war 38 und Felix, 41. Das sind halt Geschwister. Deren Kindheitserinnerungen könnten allerdings nicht unterschiedlicher sein, als man sich das vorstellen kann. Also Felix zum Beispiel, das war sozusagen, ich nenne das hier mal so, das goldene Kind. Das wurde gelobt, das wurde bewundert, das wurde als der perfekte Sohn dargestellt. Ja, das war das goldene Kind. Und Anna hingegen war das Sündenbockkind, in Anführungszeichen. Sie wurde ständig kritisiert, abgewertet und als undankbar oder schwierig dargestellt. Was ist jetzt die Dynamik in dieser Beziehung? Also die Dynamik ist, dass Felix halt sehr früh gelernt hat, dass er nur dann Zuwendung bekommt, wenn er die Erwartung der Mutter erfüllt. Und so, ne, also wenn er da entwickelte dann ganz große Antennen, ja, immer zu fühlen, was braucht sie, was muss ich denn tun, damit es ihr gut geht, ja, also der entwickelt sich so auch zu so einem Perfektionisten, der immer das Gefühl hat, Leistung zu erbringen, um geliebt zu werden, ja. Aber das kommt daher, dass er diese als Kind diese großen Antennen ausgefahren hat. Er war immer eher bei seiner Mutter als bei sich. Er hat eher ihre Bedürfnisse, weil er vielleicht auch sehr sensibel ist, sehr sensitiv ist. Er hat ihre Bedürfnisse wahrgenommen und hat sich auch entschieden, also unbewusst entschieden, das dann zu liefern, ja, um geliebt zu werden, ja. Und das zieht sich dann bis heute hin. Also bis heute fällt es ihm schwer, sich selber Fehler oder Schwächen einzugestehen. Das kann er nicht, weil er will ja immer alles gut und perfekt und super machen, damit er diese Liebe bekommt, ne? Ja. Und Anna erkannte halt ganz früh, dass sie es ihrer Mutter sowieso nicht recht machen kann, ja. Sie wurde halt für Dinge verantwortlich gemacht, die mit ihr gar nichts zu tun hatten. Und das führte dazu, dass sie sich praktisch auch immer wieder in toxische Beziehungen verstrickte mit anderen Partnern, die sie ebenfalls klein gehalten haben. Und im Erwachsenenalter, wenn man das jetzt mal, also so, das war jetzt erstmal zur Dynamik. Und wenn wir uns jetzt das Erwachsenenalter angucken, ja, dann ist es beim Felix so, dass er nach außen hin ja sehr erfolgreich dasteht, ne, aber dass er unter diesem Druck, unter diesem Perfektionismus und auch der Angst, nämlich nicht gut genug zu sein, doch arg leidet, ja. Also, nach außen hin alles perfekt, alles super, aber halt, wie bei ihm, Magen, Darm, Reizdarm, solche Themen, ne? Und die Mutter aber, die fordert nach wie vor seine Aufmerksamkeit, er ist ja der Goldjunge, ne? Und die manipuliert ihn auch heute noch. Ich hoffe jetzt heute nicht mehr. Also lieber Felix, wenn du die Sendung hörst, also ich hoffe heute nicht mehr, ne? Aber sie hat sehr lange, ne, dich manipuliert, auch im hohen Alter, als sie schon sehr alt war, mit den Schuldgefühlen, wenn du dich nicht kümmerst, ne? Bis hin ins Altersheim. Das muss man sich wirklich mal vorstellen. Also Felix habe ich, ja, wir haben uns immer mal wieder begleitet, ja, oder ich habe dich immer mal wieder begleiten dürfen und das war schon wirklich krass, auch das zu erkennen, ne, wie manipulativ über so viele Jahre und immer wieder, ja, die Mutter da gearbeitet hat mit Schuldgefühlen, ja, wenn er sich nicht so gekümmert hat oder nicht angerufen hat oder, ach, Herrgott, ja, andere Kinder machen das ja auch und noch besser und noch öfter. Genau. Also eigentlich konnte Felix nie genug liefern, ne? Auch das, was er geliefert hat, und es war schon sehr, 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 sehr viel mehr und viel mehr, als man sich das überhaupt vorstellen kann, und das, was für ihn gesund gewesen wäre. Aber es war trotzdem nicht genug. Ja, Anna hingegen hat sich ja schließlich emotional distanziert und hat auch eine Therapie gemacht, in der sie erkannt hat, dass sie selber gar nicht falsch und auch nicht so sensibel war, sondern einfach nicht in das Bild passte, das die Mutter von ihr wollte, ja, und da auch nicht reinpassen wollte. Und den Kontakt zur Mutter hat sie heute sehr stark reduziert. Genau, hat sie einfach, also da ist sie auch einfach rausgegangen aus dieser Dynamik, ja, und nur noch auf, ich weiß nicht, Geburtstage, Weihnachten reduziert, ne? Aber dieses Beispiel soll einfach zeigen, dass so Geschwister, die in gleichen Familien aufwachsen, halt sehr unterschiedliche Rollen zugewiesen bekommen können, ne? Und was später halt auch zu ganz unterschiedlichen Lebenserfahrungen führt. Ja, also wenn wir nochmal schauen, so ist es halt oft, dass narzisstische Mütter halt schon diese Spuren hinterlassen, die wirklich bis ins Erwachsenenalter wirken. Und dass die Kinder sehr früh lernen, dass die Bedingung oder die Liebe der Mutter an Bedingungen geknüpft ist. Und dass sie diesen erhöhten oder überhöhten Erwartungen halt gerecht werden müssen oder halt emotionale Manipulation erleiden, ne? Ja, ganz besonders spannend ist halt, dass Geschwister oft diese ganz unterschiedlichen Rollen bekommen, wie das goldene Kind, das idealisiert wird, das aber halt auch ständig diese Leistung erbringen muss, um die Liebe der Mutter zu erhalten. Und das Sündenbockkind, das halt immer wieder kritisiert und abgewertet wird, das auch oft derjenige ist, der später wirklich den Kontakt zur Mutter abbricht. Also wenn wir da nochmal schauen wollen, ist häufig, dass das goldene Kind bleibt, doch drin und liefert immer noch das Sündenbockkind. Das schafft es eher, den Kontakt abzubrechen, ja. Ja, später im Leben kämpfen diese Kinder halt oft gegen Perfektionismus, ne? Gegen toxische Beziehungen, in die sie selber wieder hineingehen, weil es halt erlerntes Verhalten ist und auch gegen mangelndes Selbstwertgefühl, ne? Aber es gibt halt Wege aus diesem Muster heraus. Ja, wie können diese Wege sein? Das erste ist halt erstmal dieses Bewusstwerden der Dynamik. Also wirklich zu erkennen, dass das Problem in dieser Familiendynamik, ja, in der Dynamik der Familie, der Mutter liegt und nicht bei einem selbst. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist Abgrenzung zu lernen, also Grenzen zu setzen und zwar ohne Schuldgefühle zu haben. Also bitte Grenzen setzen, ohne Schuldgefühle zu haben, sich immer im Kopf, im Hinterkopf zu behalten, ein Nein zu dem anderen ist ein Ja zu mir selbst. Das Nein zu dem anderen ist ein Ja zu mir selbst und das darf ich auch sagen, ja. Und der dritte Punkt ist, den Selbstwert zu stärken, also sich von alten Mustern zu lösen und sich selbst als wertvoll zu sehen, ganz unabhängig von Leistung oder Anerkennung. Ja, und je früher man diese Muster halt erkennen kann, desto eher kann man sich daraus befreien. Das ist irgendwie ganz logisch, ja. Und endlich halt wirklich das eigene Leben leben, ja. Anstatt immer noch den Erwartungen, ja, sich immer noch so zu orientieren an den Erwartungen der narzisstischen Mutter, Vater, ja. Also das eigene Leben zu leben und nicht den Erwartungen der Eltern, Mutter, Vater gerecht zu werden. Jetzt würde ich, glaube ich, gerne noch, ja, praktische Übungen, ne? Ein paar praktische Übungen machen. Also, was kannst du tun, ne? Was kannst du mitnehmen? Also, wie kann ich Selbstschutz und Heilung erreichen? Übung Nummer 1, Grenzen definieren. Mach dir doch mal, ja, als Ziel, ne? Als Ziel soll einfach die Klarheit über deine persönlichen Grenzen und wie du die dann auch kommunizierst. Und das geht Schritt für Schritt. Also erstmal schreibe mal 3 Situationen auf, in denen du dich übergangen oder manipuliert gefühlt hast. Und dann zweitens, formulier mal, wie du darauf in Zukunft reagieren möchtest. Das könnte zum Beispiel sein, ne? Wenn du meine Meinung nicht respektierst, werde ich das Gespräch beenden. Weil, das habe ich auch im letzten Podcast, hör dir den gerne nochmal an, auch wenn es hier um die Elternbeziehungen geht, das gilt im Job genauso, das gilt in der Liebe genauso, ja. Die Formulierungen, die müssen möglichst klar und knapp sein und nicht mit langen Erklärungen, mit Rechtfertigungen, sondern wirklich knapp und klar. Also formulier das, wenn du meine Meinung nicht respektierst, werde ich das Gespräch beenden. Und dann tust du das bitte auch, ob am Telefon oder vis-à-vis und auch, wenn das an Weihnachten ist. Und über, das habe ich auch in dem letzten Podcast erzählt, übe diese Aussagen vor einem Spiegel, weil das gibt dir so eine innere Sicherheit. Es reicht nicht, wenn du dir den Podcast anhörst und sagst, ach ja, finde ich einen guten Satz, werde ich das nächste Mal sagen. Nee, das muss bei dir wirklich auch angekommen sein und dafür musst du es gelernt haben, du musst es schon mal ausgesprochen haben. Es muss deine Wirklichkeit sein, ja. Genau, die Übung Nummer 2 wäre, deine Werte und deine Bedürfnisse zu reflektieren. Wie machst du das? Also das Ziel hier bei dieser Übung ist es, den Fokus auf dich selbst zu haben, anstatt auf den Narzissten. Ob das jetzt deine narzisstische Mutter, dein narzisstischer Vater, dein narzisstischer Chef, dein narzisstischer Mann, deine narzisstische Frau ist völlig schnurzegal. Deine Werte und deine Bedürfnisse gilt es zu reflektieren und das halt, um den Fokus auf dich selbst zu richten. Und es geht auch wieder Schritt für Schritt. Also Schritt 1. Schreibe auf, was dir in einer Beziehung wichtig ist. Was sind deine Werte? Respekt, Vertrauen, Ehrlichkeit, was auch immer es ist. Schreib es auf. Schritt 2. Überlege, ob diese Werte in deiner Beziehung, in deiner aktuellen Beziehung wirklich erfüllt werden. Genau, ja, nein. Oder auch mit wie viel Prozent. Und dann 3. Frag dich, ob du bereit bist, also bin ich bereit, auf meine Bedürfnisse zu verzichten? Oder ist es Zeit, Prioritäten zu setzen? Also bist du, der da jetzt zuhört, bist du bereit, auf deine Bedürfnisse, auf deine Werte, von deinen Werten abzukommen, auf deine Bedürfnisse zu verzichten? Oder ist es Zeit, Prioritäten zu setzen? Gut, Übung Nummer 3. Das sind 3 Übungen. Übung Nummer 3 ist Loslassen und Neustart. Das Ziel hier ist es, emotionalen Abstand zu finden und neue Perspektiven zu entwickeln. Und auch hier wieder Schritt für Schritt. Ja, schreibe einen Brief und zwar an deinen Partner, aber in Klammern oder Ausrufungszeichen, den du nicht abschickst. Schreib einen Brief an deinen Partner, in dem du aber deine Gefühle ausdrückst, den du aber nicht abschickst. Zweitens, liste auf, was du durch die Beziehung verloren hast oder und was du durch eine Trennung gewinnen könntest. Genau. Schritt 3, visualisiere deinen Alltag oder einen Alltag ohne diese belastende Dynamik. Mache kleine Schritte, um diesen Alltag zu realisieren. Zum Beispiel Hobbys wieder aufzunehmen, alte Freunde zu treffen. Also das war die Übung, die praktische Übung für den Selbstschutz und der Heilung mit 3 Übungen Schritt für Schritt. Schritt für Schritt wird es dir besser gehen und du wirst daraus herauskommen, hinausfinden, genau. Ja, das war der Ausflug in die narzisstischen Beziehungsstrukturen in, ja, als Kind mit narzisstischen Eltern, einer narzisstischen Mutter, einem narzisstischen Vater. Ja, und das Fazit insgesamt für mich ist, die Heilung von einer narzisstischen Beziehung beginnt mit der Entscheidung, mit einer Entscheidung, aber mit der Entscheidung, dass du selbst wieder dich selbst in den Mittelpunkt stellst. Und mit den richtigen Werkzeugen und Übungen und Unterstützungen, ob in einem Coaching, in einer Selbsthilfegruppe, mit Freunden, in der Therapie, kannst du dich aus dieser emotionalen Abhängigkeit lösen und wieder ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben führen. Und das ist mir wichtig zu sagen. Genau. Weitere Informationen findest du dazu im Internet. Coaching und Therapien. Du findest Therapeuten, auch die spezialisiert sind auf narzisstischen Missbrauch und auch auf genau diese Beziehungsdynamiken. Ne? Es gibt Online-Coaches. Also versuch, je früher, desto besser aus diesen emotionalen Manipulationen herauszukommen. Ich begleite halt viele, viele Jahre schon Menschen mit diesem Thema. Und ich weiß, dass der erste Schritt der schwierigste ist, der erste Schritt manchmal die größte Hürde ist. Aber ich kann dir nur Mut machen, trau dich, steig dort aus, warte nicht ab, bis deine Psychosomatik dir Reizdarm, Magenschmerzen, Kopfschmerzen, Rückenschmerzen beschert, bis du dann denkst, okay, ich müsste vielleicht doch mal gucken, ob da irgendwas noch dahinter steckt. Weil deine Psyche, wenn die nicht im Gleichgewicht ist, vielfach findet sie ihren Weg über den Körper und dann zeigt der Körper dir das, was nicht in Ordnung ist. Das wollen wir doch irgendwie vermeiden und das ist auch mit der Grund, weshalb ich heute hierüber gesprochen habe, über dieses Thema, was uns manchmal gar nicht so leicht fällt zu erkennen. Eigentlich hat es doch meine Mama immer nur gut gemeint und es war doch eine tolle Mutter. Sie hat doch eigentlich alles gemacht und dann doch mal zu schauen, zu sehen, ui, könnte doch eine ungesunde Beziehungsstruktur, Dynamik dahinter stehen. Also vielen Dank fürs Zuhören. Du kannst mir gerne dazu einen Kommentar schreiben, ja, oder eine E-Mail, wie auch immer. Ich freue mich, dass du dabei warst, auch bei diesem Thema. Freue mich darüber, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du beim nächsten Mal auch wieder dabei bist, wenn du ihn weiterleitest an andere, die das vielleicht auch betrifft, für die es gut wäre, wenn sich das anhören würden. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und Gute für deinen Weg. Den wirst du gehen, da bin ich mir ganz sicher. Und gleich gibt's noch einen schönen Bonustrack. Bevor ich mich verabschiede, wollte ich da natürlich noch drauf hinweisen. Der Bonustrack folgt dann gleich im Anschluss. An dieser Stelle erstmal tschüss, deine Martina.
Bonustrack.
Dann möchte ich dich einladen heute zu dem Bonustrack. Wieder zu einer kleinen Trance-Reise. Und wenn du dazu Lust hast und auch jetzt gerade nicht im Auto sitzt, sondern bequem bei dir zu Hause, dann mach es dir bequem. Im Liegen oder im Sitzen, ganz so, wie es für dich passt. Mach es dir bequem und schließe die Augen. Und wenn du magst, dann spüre, wie dein Atem ein- und ausströmt. In deinem ganz natürlichen Rhythmus. Du ein- und ausatmest. Loslassen und entspannen. Du musst gar nichts tun, einfach nur da sein. Spüre, wie dein Körper getragen wird, wie sich die Unterlage anfühlt und erlaube dir mit jedem Atemzug ein Stück weit mehr loszulassen. Loslassen und entspannen. Wenn du magst, kannst du dir vorstellen, wie du die kleinen Muskeln um deine Augen herum, wie du die loslässt und entspannst. Und die Entspannung von den Augen, die lässt du jetzt fließen in deine Kopfhaut, also unter deine Haarwurzeln, sodass ich die Kopfhaut mal loslassen und entspannen kann. Dann lässt du die Entspannung fließen in deine Kiefermuskulatur. Manchmal mag man dann den Mund ein wenig öffnen und fühl auch mal, wie deine Zunge in deinem Mund liegt, ob die auch ganz entspannt ist. Loslassen und entspannen. Das machst du in deinem Rhythmus, in deinem Tempo. Mit jedem Atemzug etwas tiefer und tiefer. So wunderbar wohlig darf sich das anfühlen. Wunderbar wohlig und entspannt. Und du lässt die Entspannung fließen vom Kopf in den Nacken und jetzt Wirbel für Wirbel die Wirbelsäule hinunter. Wirbel für Wirbel loslassen und entspannen. Wirbel für Wirbel. Weil dir das so gut tut. Mit jedem Wirbel gehst du tiefer und tiefer in eine wohlige Entspannung hinein. Tiefer und tiefer loslassen und entspannen. Du lässt die Entspannung nochmal fließen vom Kopf in den Nacken, in den Oberkörper, in den Unterbauch, in beide Beine hinein. In die Füße, bis in die Zehenspitzen. Nur auf meine Stimme und auf deine Atmung konzentrieren. Du atmest ein und aus. Loslassen und entspannen. Gedanken, die dir durch den Kopf gehen, die kannst du kurz anschauen. Dann lässt du die weiterziehen. Die Gedanken sind wie Wolken am Himmel und das hast du bestimmt schon mal beobachtet. Die Wolken kommen, bleiben manchmal einen Augenblick über einem stehen und ziehen dann weiter und lösen sich auf wie der Rauch im Wind. Genauso ist es mit deinen Gedanken. Die Gedanken kommen, bleiben einen kurzen Augenblick über dir stehen, ziehen dann weiter und lösen sich auf wie der Rauch im Wind. Alle Gedanken lösen sich auf wie der Rauch im Wind. Mit jedem Atemzug etwas tiefer und tiefer loslassen und entspannen. So wunderbar wohlig fühlt sich das an. Nichts denken, nichts müssen, nichts sollen, einfach nur da sein. Und wenn du soweit bist, dass wir für heute anfangen können, dann möchte ich dich einladen, dir vorzustellen. Wo in deinem Körper kannst du das fühlen, wenn du so ganz zufrieden mit dir bist, wenn alles in Ordnung ist, wenn du dich rundherum wohlfühlst? Wo in deinem Körper kannst du das spüren? Ist das ein Gefühl im Bauch oder im Kopf? Ein gutes Gefühl. Wo in deinem Körper kannst du das gute Gefühl spüren? Was auch immer für dich dieses gute Gefühl bedeutet. Lass dieses gute Gefühl jetzt mal größer und größer werden. Vielleicht kannst du es strömen lassen. Lass es größer und größer werden. Dieses gute Gefühl. Und du bittest jetzt dein Unbewusstsein, dir für dieses gute Gefühl ein schönes Bild zu schicken. Es kann ein Bild sein, was du kennst oder etwas, was dein Unterbewusstsein jetzt für dich kreiert. Bitte dein Unterbewusstsein, dir für dieses schöne Gefühl, für das gute Gefühl ein schönes Bild zu schicken. Wenn du das Bild hast, dann verknüpfen wir jetzt mit all deinen Sinnen dieses schöne Bild mit dem guten Gefühl. Das heißt, du schaust dir das Bild ganz genau an und spürst in dieses gute Gefühl hinein. Wir verknüpfen so dieses Bild mit dem guten Gefühl. Du kannst das Bild vor deinem geistigen Auge auch größer und größer werden lassen oder mehr Farbe reintun, mehr Konturen, mehr Kontrast, so wie es sich für dich gut anfühlt. Je intensiver du das Bild vor deinem geistigen Auge machst, desto intensiver spürst du das gute Gefühl. Und dann hör doch mal hin, vielleicht kannst du in dem Bild auch was hören. Wir gehen jetzt mit all deinen Sinnen durch dieses Bild. Und wir verknüpfen mit all deinen Sinnen dieses Bild mit dem guten Gefühl. Vielleicht kannst du auch was riechen oder schmecken. Was spürst du da? Geh mit all deinen Sinnen durch dieses Gute, durch das Bild und damit in das gute Gefühl. Dass das gute Gefühl größer und größer wird. Größer und größer. Und speichere das gute Gefühl mit dem Bild ganz tief und fest in deinem Unterbewusstsein ab, sodass immer dann, wenn du in Zukunft dich mal unwohl fühlst oder ängstlich bist oder Kopfweh hast, kannst du an dieses schöne Bild denken und schon bei dem Gedanken an das Bild wird dieses gute Gefühl sich in dir ausbreiten, weil wir das tief und fest verknüpft haben. Und die Aufgabe zu Hause wird es sein, ein-, zweimal am Tag, auf jeden Fall abends vorm Schlafen gehen, wenn du magst, dir dieses Bild aufzurufen und mit diesem Bild in das gute Gefühl zu gehen. Nimm jetzt all dieses gute Gefühl mit. Die Helligkeit, weil die gute Nachricht ist, dass du dieses gute Gefühl mitnehmen kannst in deinen ganz normalen Alltag. Stell dir vor, wie das ist, wenn du mit diesem guten Gefühl morgens aufwachst. Dieses gute Gefühl, diese Ruhe, diese Klarheit kannst du mitnehmen, jede Situation und sich dort ausbreiten lassen. Das gute Gefühl in deinem Leben ausbreiten lassen, jetzt und an jedem Ort. Dieses gute Gefühl, die Ruhe und Kraft mitnehmen in Situationen und sich dort ausbreiten lassen. In der Ruhe liegt die Kraft. Mit jeder Welle geht es noch tiefer und tiefer, noch tiefer. Nimm dieses gute Gefühl mit hinein in dein Leben. Lass es sich ausbreiten. Wenn du magst, stell dir vor, wie das ist, wenn du dieses gute Gefühl, wenn du mit diesem guten Gefühl all die guten Dinge machst, wenn du das mitnimmst in deinen ganz normalen Alltag. Einfach mit diesem guten Gefühl. Wieder in dein Leben ausbreiten, an jedem Ort, jetzt. Genau. Wenn du soweit bist, so das tief und fest verankert, tief und fest und unauslöschlich, so dass immer dann, wenn du an dieses Bild denkst, du in dieses gute Gefühl gehst, das Gefühl, gute Gefühl sich immer weiter und weiter ausbreiten kann. Und dann ist es an der Zeit, wieder zurückzukommen. Hierher in diesen virtuellen Raum. Du fängst an, deine Hände und Füße zu bewegen, kommst so mit der Aufmerksamkeit wieder nach außen, du reckst dich und streckst dich, kommst so ganz langsam in deinem Rhythmus und in deinem Tempo wieder hierher zurück. Dort, wo du bist, öffnest die Augen, bist ganz bewusstseinsklar, lässt das vielleicht nochmal nachwirken. und sei gewiss, es wirkt nach. Lass es sich ausbreiten in deinem Leben. Genau. So. Ah, ich hoffe, das war eine schöne kleine Trance-Reise zu deinem guten Gefühl. Und die gute Nachricht ist, es ist ja da, das gute Gefühl. Es darf sich ausbreiten und größer werden. Und das kannst du, wenn du magst, einfach öfter und öfter tun, indem du in Gedanken dorthin gehst oder einfach dir diese kurze Trance-Reise noch einmal anhörst. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, eine schöne Woche, eine gute Zeit. Ich freue mich, wenn du dich wieder meldest, wenn du dich wieder einschaltest. Alles Liebe, alles Gute für dich. Deine Martina.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, diese Folge konnte dir helfen. Wenn du Fragen, Feedback oder Themenvorschläge hast, schicke uns gerne eine Mail an me@fmat-coaching.de. Ebenso würden wir uns sehr darüber freuen, wenn du den Podcast abonnierst und eine kurze Bewertung hinterlässt. Danke und bis bald.